ja, wo du in den USA natürlich junge Kinder hast, die jetzt vielleicht davon träumen, der nächste Elon Musk zu werden, hast du natürlich auch Kinder in China, die träumen, der nächste Jack Ma zu werden. Wenn der dann aber plötzlich irgendwie für ein paar Wochen von der Bildfläche verschwindet, dann ist der Drang vielleicht nicht mehr ganz so hoch, das zu emulieren.
Das Leben und Arbeiten in China unterscheidet sich deutlich von unserem Leben hier in Deutschland. Darüber hatte ich schon ausführlich in den Interviews mit meinem Hörer Gavin in Folge 96 und in der Mixtape-Folge 132 mit Omid Shaybani gesprochen. Ich finde das Thema sehr spannend und deswegen ist es nach über 60 Folgen mal wieder an der Zeit für eine neue Folge über China. Schließlich ist in diesem Jahr auch an den chinesischen Aktienmärkten durch die Einmischung der Regierung eine Menge passiert. Auch darüber geht es in dieser Episode 194. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen und etwas anderen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Kevin Werner zu Gast. Der 27-Jährige lebt seit 3,5 Jahren in Shanghai und arbeitet dort für einen Startup Accelerator namens Xnode. Im Interview erzählt er von seiner frühen Begeisterung für China und wie es für ihn war, dort persönlich und beruflich Fuß zu fassen. Kevin erzählt mehr über seine Rolle bei Xnode und die größten Unterschiede im Berufsalltag zu Deutschland. Außerdem sprechen wir darüber, wie Kevin die Eingriffe der chinesischen Regierung in die Wirtschaft sieht und wie er zum Scoring-Modell steht. Außerdem geht es um Kevins eigenes Startup Chinese Alpha, das es sich zum Ziel gemacht hat, den chinesischen Aktienmarkt für ausländische Investoren transparenter zu machen und wie Corona ihrem Geschäftsmodell in die Karten gespielt hat. Zum Schluss geht es auch um Kevins persönliche Asset Allocation mit eigenen Startup Investments und seine Ziele für die Zukunft. In diesem Interview stecken eine Menge Inhalte drin. Deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede und ab zum Gespräch mit Kevin. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Kevin Werner. Mit ihm spreche ich über das Leben in China, chinesische Unternehmen, Eingriffe der Regierung und einiges mehr. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Kevin.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich auch. Ich habe gesagt, meine Leitung geht heute nach Frankfurt. Normalerweise lebst du aber in China, oder? Bist du gerade auf Heimatbesuch?
Genau, normalerweise wird die Leitung nach China gehen. Ich bin in Shanghai ansässig, habe da auch meinen Wohnsitz und bin umgemeldet etc. Bin jetzt gerade auf Heimatbesuch für 6 Wochen und erledige geschäftlich einige Sachen hier in Frankfurt, Berlin und Zürich vor allem.
Okay, und wie kam es dazu, dass es dich nach China verschlagen hat?
Das ist tatsächlich etwas, was sehr früh angefangen hat. Mhm. Mein bester Freund war immer Chinese, im Kindergarten schon. Ja, und insofern ganz früh hatte ich dann schon Interesse an der Kultur. Ja, wir waren dann oft mal bei seinen Eltern und bei seinen Großeltern essen und so ist man der Kultur näher gekommen. Das allein hat natürlich noch nicht gereicht. Bin dann so, als ich 16, 17 war und dann so das erste Mal man auch mal sich den Wirtschaftsteil der Zeitung angeschaut hat und allgemeines wirtschaftliches Interesse bekommen hat, habe ich dann natürlich gemerkt, China ist unglaublich interessant wirtschaftlich. Ja, also die werden relevant sein, ob es jetzt Nummer 1, Nummer 2 oder 3 Volkswirtschaft der Welt sind, wusste ich natürlich nicht, aber dass sie irgendwo Relevanz haben werden. Und damals habe ich dann schon eben im jungen Alter, 17, 18 Jahre, den Entschluss gefasst, dass ich hier mal arbeiten möchte. Also das war dann ganz offener Entschluss, jetzt auch nicht irgendwie, ob das dann für immer ist oder nur ein Jahr. Aber ich habe gesagt, ich will da auf jeden Fall mal rüber und da arbeiten. Und das hat sich dann verdichtet, als ich dann auch fürs Auslandssemester nach Shanghai gegangen bin und da ein halbes Jahr studiert habe. Und als ich dann eben nach meiner Zeit bei Roland Berger in der Strategieberatung immer mehr im Bereich Venture Capital gemacht habe, kam dann eins zum anderen. Ja, weil ich mir dachte, Venture Capital an sich ist ja schon eine sehr schnell sich bewegende Branche. Es geht immer um Technologien, die cutting edge sind. Und ich dachte, wenn ich das dann auch noch in China machen kann, wo Technologien in manchen Vertikalen zumindest schon weiter sind als bei uns in Deutschland, dann wäre das ja umso spannender. Und dann bin ich darüber gegangen.
Und wie lange lebst du jetzt schon in China?
Das sind jetzt insgesamt so 3,5 Jahre, also noch nicht Ewigkeiten.
Aber du hast dich da relativ schnell zurechtgefunden oder hat das sehr lange gedauert?
Das hat schon ein bisschen gedauert. Ich war natürlich, ich habe oft Urlaub gemacht in China, habe da mein Netzwerk geknüpft, so seit seit 2012 eigentlich schon. Und wie gesagt, war dann auch nochmal ein halbes Jahr fürs Studium da. Und insofern, als ich dann angekommen bin, Anfang 2019 war das, für jetzt, seitdem war ich eigentlich durchgängig da bis jetzt. Da hatte ich ein existierendes Netzwerk, hatte ein paar Freunde hier und da und wusste so ungefähr, wie es läuft. Aber natürlich ist China eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Land. Vieles ist bürokratischer, als man denkt. Ja, also da nehmen wir uns nicht viel, wir Deutschen und die Chinesen.
Okay.
Und insofern hat's dann dauert das dann schon ein paar Wochen, paar Monate, bis man fest im Sattel sitzt.
Und wie hast du die Corona-Pandemie so miterlebt? Das war ja auch ganz anders als in Deutschland, ne?
Ja, das ist natürlich so die klassische Frage, die ich jetzt so die letzten 4 Wochen hier in Deutschland immer bekommen habe.
Ja.
Und die ganz ehrliche Antwort ist, es gab natürlich schon einen sehr, sehr harten Lockdown im Januar und Februar. Also da wurde dann wirklich abgeriegelt und man konnte nicht aus dem Haus raus und so weiter. Ja. Ab März aber eigentlich ging es steil bergauf. Also ich erinnere mich, dass im März noch Fitnessstudios zum Beispiel geschlossen waren und Bars und sowas auch noch nicht offen hatten. Aber dann April war das schon alles sehr viel lockerer. Und ich würde sagen, ab Mai, Juni, wenn ich es jetzt richtig erinnere, war das Leben tatsächlich normal, bis auf die Einschränkung, dass man nicht aus dem, also nicht einfach aus dem Land raus und rein konnte, ja. Weil natürlich immer mit 2 Wochen Zentralquarantäne nennt sich das verbunden. Also man darf dann nicht irgendwie hier ins Haus, wie das bei uns in Deutschland ist, sondern muss sich dann Hotel buchen, auch selbst bezahlen und sitzt dann tatsächlich 2 Wochen auf dem Zimmer, im besten Fall, ja, im schlimmsten Fall. Ist dann mal die Temperatur am einen Tag höher als normal und ins Krankenhaus und so weiter. Aber das Leben an sich vor Ort, ja, wir hatten Massenveranstaltungen, wir hatten Treffen, Partys, Sport und so weiter. Und da war ich eigentlich relativ dankbar, als ich so gesehen habe, wie es eben in China lief und als dann der dritte Lockdown in Deutschland kam und ich das so ein bisschen vergleichen konnte.
Und wie ist das mit dem Thema Impfung? Ist es in China auch so ein großes Thema? Weil ich bekomme das immer nur so am Rande mit, dass dann ganze Stadtbezirke oder Städte komplett dicht gemacht werden, wenn da wieder so ein kleiner Corona-Ausbruch ist. Welchen Einfluss hat da das Thema Impfen?
Genau, das ist eine ganz richtige Beobachtung. Impfen hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Ich hatte auch in China relativ früh einen Impftermin, noch so ein paar Wochen früher als dann meine Eltern angefangen haben, mir zu erzählen, dass sie eben auch irgendwie ihren Termin für BioNTech oder ähnliches haben. Natürlich dann mit einem der chinesischen Impfstoffe, die natürlich auch in Europa noch nicht so richtig anerkannt sind. Aber Impfen spielt eine ganz große Rolle. Und ich habe schon beobachtet, dass in den Tier 1 Cities, ja, das heißt Shanghai, Peking, Shenzhen, also die größten Städte, die sind ja alle irgendwie 20, 25 Millionen Einwohner, das heißt sind fast schon Länder eigentlich, dass da die Impfquote relativ hoch sind. Ich würde jetzt aber mal die These aufstellen, dass in den ländlicheren Regionen, wo du ja immer noch hunderte von Millionen Leute hast, dass da die Quoten geringer sind und gepaart mit einer vermeintlich niedrigeren Efficacy Rate dieser Impfungen, dieser chinesischen Impfungen, steht da natürlich noch Aufholbedarf.
Und wenn du jetzt wieder zurückfliegst, dann musst du auch erstmal wieder 2 Wochen in Quarantäne. Da ist die Impfung dann egal.
Ja, ganz genau. Also die gehen da null Risiko ein. Ja, denn es gibt ja einen in Millionen Cases, in denen du dann eben trotzdem das Virus in dir trägst und weiterhin ansteckend bist. Insofern, da muss ich dann in den sauren Apfel beißen und nochmal 2 Wochen in Zentralquarantäne, ja.
Okay. Du hast eben gesagt, du hast für Roland Berger gearbeitet, das heißt in der Strategieberatung in Deutschland vorher. Warum hattest du keine Lust auf Karriere in dem Bereich in Deutschland?
Ja, das ist eine faire Frage. Ich fand die Strategieberatung immer einen sehr, sehr schönen ersten Schritt. Ich empfehle das auch oft, wenn ich mit jüngeren Absolventen spreche oder Studenten. Ich finde, das ist durchaus ein angenehmer Einstieg ins Berufsleben, weil du relativ breit über verschiedene Industrien und Funktionen einen Überblick bekommst. Es ist aber natürlich auch sehr vorhersehbar. Ja, also ich war immer jemand, der geträumt hat von Gründungen, von Investitionen, von verschiedenen Ländern. Und in der Beratung ist der Karriereweg natürlich, wie auch in jeder anderen herkömmlichen Karriere, sehr vorgegeben. Ja, also ich weiß, okay, ja, in einem halben Jahr bin ich Senior Consultant, dann noch ein Jahr drauf, dann bin ich hoffentlich Projektmanager und so weiter und mein Gehalt ist dann genau dieses. Ja. Und für mich war das dann irgendwann relativ wenig spannend. Ja. Also ich wollte nochmal ausbrechen, was anderes versuchen und hab dann die Industrie hinter mir gelassen, obwohl sie natürlich riesen Lernpotenzial weiterhin bietet. Ja, auch nach 3 Jahren in der Beratung kann man neue Sachen lernen. Aber ich denke, da muss man dann auch für geschaffen sein. Ja, die meisten Leute gehen nach 3 Jahren raus. Das ist so ein durchschnittliche Churn-Rate, ist so ein Drittel bei solchen Beratungen. Ja, das heißt, nach 3 Jahren hat sich in der Theorie das Unternehmen grunderneuert.
Okay, du warst ja, ich glaube, 3,5 Jahre da und hast dann gesagt, du möchtest nach China gehen. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ich gehe ins Ausland. Vor allem China ist ja dann auch nochmal ein anderes Pflaster als jetzt die USA. Wie bekommt man denn da einen Job? Wie geht man da vor?
Ja, also ich hatte tatsächlich sehr wenig, als ich rübergegangen bin. Ich weiß, ich erinnere mich noch, dass ich einigen Leuten geschrieben hatte und natürlich hier und da einen Kontakt hatte, der mir irgendwie signalisiert hatte, dass eventuell eine Job-Opportunity bestehen könnte. Ja. Aber da war nichts safe. Und ich bin auch rübergegangen mit dem mit so einem 3-Monats-Visum, was ich mir besorgen konnte, mit dem Plan, dass wenn das in 3 Monaten, wenn ich da nichts schaffe, keinen Job bekomme, dass ich dann nach Hongkong gehe als nächstes. Und dann war der Plan, wenn ich in Hongkong nichts bekomme, gehe ich nach Singapur, ja. Und dann hat es aber glücklicherweise in Shanghai geklappt. Und zwar habe ich mich dann eben mit allen Leuten, die ich kannte, getroffen, ne? Wirklich irgendwie 3 Kaffees am Tag getrunken und ganz offen gesagt, hier, ich will in die und die Richtung, ich würde gern im weitesten Sinne was im Venture Capital machen, mit Startups arbeiten, kennt ihr jemanden? Und so bin ich dann bei Exnode gelandet. Lustigerweise, der CEO von Exnode ist selbst Roland Berger Alumni. Das hat natürlich auch geholfen, da so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Und so bin ich dann eben zu dieser Stelle, zu dieser Position gekommen.
Und du arbeitest nach wie vor ja noch für Xnode. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ein Startup Accelerator. Kannst du vielleicht kurz sagen, was Xnode konkret macht?
Genau, Xnode hat 2 Tätigkeitsfelder. Das eine ist Arbeit mit Startups und das andere ist Arbeit mit großen Corporates, Consulting-Arbeit. Die Arbeit mit Startups dreht sich darum, junge Unternehmen aus dem Ausland nach China zu bringen. Ja, also das können europäische Unternehmen sein, das können auch US-amerikanische sein, das können auch Unternehmen aus Singapur oder irgendwo in der Gegend Asiens sein. Und wenn die dann ankommen, bieten wir denen ein strukturiertes Programm über mehrere Monate, schauen, wie sich das entwickelt, ob die Traktion bekommen im Markt und entscheiden dann, ob wir mit denen auch längerfristig zusammenarbeiten wollen, auf Equity-Basis oder irgendwie anderweitig. Und das ist das eine Modell. Das zweite Modell ist, dass wir mit sämtlichen großen Multinational Corporates zusammenarbeiten. Ja, also sowas wie BMW oder AstraZeneca, Merck und so weiter. Das sind Kunden, denen wir erklären, wie sie Innovation in China voranzutreiben haben. Ja, also braucht ihr zum Beispiel einen Venture Capital Arm in China? Was sind gerade sehr angesagte Startups in eurer Branche oder in eurem bestimmten Suchfeld? Ja, und das sind das ist natürlich das letzteres Geschäftsmodell, ist natürlich fee-basiert, ja, also wir rechnen da Gebühren ab, ja, wie das jede andere Beratung machen würde. Und bei ersterem geht es natürlich darum, sehr gute und schnell wachsende Startups zu identifizieren und bei denen dann von der Upside zu profitieren.
Und was ist jetzt deine konkrete Aufgabe?
Ja, ich bin gestartet, damit diesen ersten Bereich tatsächlich aufzubauen. Ja, also Xnode hat schon lange mit Corporates zusammengearbeitet und der Wunsch vom CEO war, wir sollen jetzt mehr mit Startups machen. Das ging auch sehr gut, 1,5 Jahre. Da habe ich den Bereich aufgebaut. Das waren am Ende 7 Mitarbeiter, jedes Jahr um die 60, 70, 80 Startups, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Jetzt natürlich, dadurch, dass keine Startups ins Land reinkommen, ist das schon stark gehemmt, ja. Also wir machen jetzt immer noch Online-Programme und die Startups haben dann das Recht, sobald die Grenzen auf sind, ins Land zu kommen und dann eben auch sich mit uns zu treffen und den verschiedenen Kontakten, denen wir diese Startups vorstellen. Aber ich würde da lügen, wenn ich sagen würde, dass das jetzt auf höchstem Niveau funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt eine Rolle, die beide Departments einschließt. Und da habe ich Revenue-Verantwortung, ein bisschen so wie ein Chief Revenue Officer, der jetzt dafür sorgt, dass wir mit beiden, auf beiden Abteilungen, ja, in beiden Seiten mit Kunden zusammenarbeiten und da eben unsere Programme, unsere Services abliefern.
Machst du das Ganze denn in chinesischer Sprache oder ist Englisch da die vorherrschende Sprache?
Obwohl alle Kollegen Chinesen sind, ist Englisch die vorherrschende Sprache. Es liegt auch daran, dass viele der Kunden, ja, zum Beispiel bei BMW hast du auch in Shanghai noch relativ viele, zum Beispiel Deutsche sitzen. Und da macht man dann oft die Präsentationen, ja, oder irgendwelche Proposals, die wir schreiben, die sind immer auf Englisch.
Und wie ist so der Berufsalltag in China? Unterscheidet der sich deutlich von dem in Deutschland?
Ich würde sagen, da gibt es schon einige Unterschiede. Ich denke, dass im Schnitt der chinesische Arbeitsalltag, also chinesische Arbeitstag ein kleines bisschen länger ist. Da ist auch viel. Natürlich wird da auch hochgespielt, ja, also dieses 996, berühmte, dass man von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeitet und dann 6 Tage die Woche, ja, das gibt's irgendwo, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass das in jedem Tech-Unternehmen Chinas so wäre. Ja. Und dann muss man ja fairerweise sagen, wenn du jetzt in Berlin in ambitioniertes Startup-Umfeld dich begibst, also zumindest die Jungs und Mädels, die ich da kenne, die arbeiten auch am Wochenende sehr hart. Aber wenn man jetzt den Schnitt drüber zieht, würde ich sagen, sind das schon irgendwie 1-2 Stunden mehr am Tag in China. Und also was ich immer ganz lustig fand, ist, dass die Kollegen auch gerne mal einen Mittagsschlaf halten. Ja, das ist ganz akzeptiert, dass da dann mal der Kopf auf den Schreibtisch gelegt wird und ein halbes Stündchen geschlafen, irgendwie so um 1. Aber ich finde das angenehm, dass das akzeptiert ist. Es scheint ja wohl auch den ein oder anderen gesundheitlichen Vorteil mit sich zu bringen. Und jetzt fernab von Arbeitszeiten ist die Kultur natürlich eine ganz andere, ja, die ist viel indirekter, wo ich jetzt mit, sagen wir mal, mich einem Kunden oder einem potenziellen Geschäftspartner in Deutschland treffen würde und dann beim ersten Treffen erkennen würde, da gibt es überhaupt kein Kooperationspotenzial, da würde man das ja relativ deutlich kommunizieren, ja, und beim ersten Mal sagen, hey, du, ich glaube, wir haben hier keine Synergien, aber lass uns in Kontakt bleiben. In China würde man das nie so direkt sagen, ja, da wird dann immer ein bisschen sich indirekter ausgedrückt, dann gibt es noch 2, 3, 4 Folgetreffen und dann merkt man dann irgendwann, okay, da steht jetzt doch irgendwie gar kein Interesse von der Gegenseite. Das zieht sich dann eben durch den Arbeitsalltag.
Ja, ich habe das schon von vorherigen Gästen erzählt bekommen, die auch in China arbeiten bzw. gearbeitet haben. Also da wird dann zum Beispiel Kritik auch nicht direkt geäußert, sondern hintenrum, so dass es nicht so direkt ist. Das erlebst du auch, oder?
Ja, genau. Also man muss sehr viel vorsichtiger sein damit, was man sagt. Ich führe viele Feedback-Gespräche mit meinem Team und da kann ich auch nicht so direkt sein, wie ich das, bei Roland Berger habe ich keine großen Teams geleitet, aber irgendwie einem Junior Consultant hat man da doch mal Feedback gegeben und zwar relativ direkt. Und in China könnte ich das niemals so machen. Da hat teilweise diese Company auch einen anderen Stellenwert. Ja? Also je nachdem, welches Unternehmen natürlich. Aber teilweise sind so Unternehmen fast schon wie so eine kleine Familie. Ja? Zumindest so im Startup-Umfeld merke ich das ganz oft. Und da muss man einfach ein bisschen sanfter die Sachen formulieren. Und das fällt dann natürlich als Deutscher, ja, ich meine, wir haben ja eine extrem direkte Kultur, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, würde ich sagen, ist das schon eine Umstellung. Man kann aber auch, vielleicht noch eine Bemerkung, ich nutze das durchaus auch manchmal als Entschuldigung oder als Vorteil, ja, also wenn wir zum Beispiel bei einem Kunden, einem potenziellen Kunden sind und ich gerne wüsste, was die für ein Budget zur Verfügung haben, dann kann ich mir als Deutscher erlauben, diese Frage zu stellen. Ja, hey, by the way, what's your budget? Or do you have a budget? Und dann sagt vielleicht mein chinesischer Kollege noch, oh, sorry, he's German, ja, der ist sehr direkt, der ist deutsch. Okay. Wohingegen als Chinese würdest du diese Frage eher nicht stellen.
Aber sprichst du selber auch Chinesisch?
Ich spreche Chinesisch, aber kein Business-Chinesisch. Ja. Also ich komme schon gut durch, das ist auf so einem Conversational-Level, aber jetzt eine Präsentation über Startup-Technologien auf Chinesisch zu halten, das würde ich nicht hinbekommen.
Okay, jetzt haben wir ja über den Berufsalltag so ein bisschen gesprochen. Wo liegen denn die konkreten Unterschiede jetzt im Alltag zwischen China und Deutschland? Der ist ja auch komplett anders als hier, oder?
Der ist ganz anders. Ich hatte da letztens, erinnere ich mich, einen LinkedIn-Post gepostet, weil es mir natürlich aufgefallen ist. Ja, man merkt das ja immer direkt, wenn man zurückkommt und dann so in den ersten ein, zwei Wochen fallen einem da die meisten Sachen auf. Also was mir aufgefallen ist, was sind Kontrapunkte, die mir jetzt in den ersten Wochen in Deutschland aufgefallen sind? Allgemein die Geschwindigkeit. Ja, also in China geht alles ein bisschen schneller. Die Antworten von Geschäftspartnern kommen schneller, ja, also da ist es schon eine Frechheit, wenn man einen Tag auf eine Antwort per E-Mail wartet. By the way, E-Mail wird ja sowieso nicht mehr genutzt, ja, das heißt, es läuft ja eigentlich alles über WeChat, auch die Geschäftskommunikation. Insofern.
Echt?
Ja, ja, ganz viel. Also, ich nutze sehr, sehr wenig E-Mail. Insofern, das läuft alles über WeChat oder WeChat Work, ja, das ist so die Corporate-Variante, so wie wenn es ein WhatsApp Work geben würde, ja, also mit erhöhtem Security-Standard und ein paar Funktionen, die eben ganz praktisch sind für Corporates. Ja, also das ist der ein Punkt. Hier geht alles etwas langsamer zu in Deutschland. Der zweite Punkt ist die öffentliche Infrastruktur. Also Bahnen, das ist für mich für mich ganz schlimm, dass die hier alle unpünktlich und jetzt die letzten 4 Tage hatten wir ja auch einen Streik.
Ja.
Und das ist man natürlich nicht mehr gewöhnt, wenn man in China irgendwie in einem Takt von 2-3 Minuten innerhalb Shanghais, was ja zugegebenermaßen riesig ist, ja, ich meine, das ist ja wie Österreich, wirklich überall hinkommt, zu relativ geringen Kosten, mit WLAN an Bord, das funktioniert und so weiter, ja, und voller 5G-Abdeckung über die gesamte Trasse. Das ist natürlich auch, also wenn ich öffentliche Infrastruktur meine, auch Internet, ja, also das hier schon manchmal, also man merkt schon, dass da die Abdeckung eine andere ist. Und der dritte Punkt, und ich glaube, das gibt vielleicht so ein ganz gutes Feeling da rein, wie es ist, in China, so in den Großstädten zu leben, ist maximale Convenience. Ja? Also ich kann wirklich in Shanghai, wenn ich da um 3 Uhr nachts sage, ich hätte jetzt gern eine geschnittene Melone, ja, dann ist die nach 20 Minuten, steht die bei mir vor der Tür. Ich hatte den Fall, dass mein Laptop-Ladegerät einen Tag vor Abflug nach Deutschland durchgeschmort ist. Das habe ich mir über eine App bestellt. Das war nach 20 Minuten, war der Kurier da, hat mir ein neues Ladegerät gegeben.
Okay.
Und ich gehe raus, habe eigentlich nur noch mein Handy dabei, ja, mein Schlüssel ist digital für die Wohnung, natürlich, ich zahle auch mit dem Handy und so weiter und das ist so sehr convenient. Ja, also das waren so die Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, aber natürlich gibt es auch sehr viele Sachen, die mir jetzt in Deutschland gefallen, wo ich hier bin, ja, das eine ist vielleicht auch 3 Punkte, ja, auf der Pro-Seite. Internet ist zwar langsamer als das chinesische, aber ich habe natürlich freies Internet. Ja? Also ich kann plötzlich auf Instagram, Facebook und so weiter und sämtliche politische Blogs und sonst was mir anschauen, was natürlich in China zwar geht, aber auch nur, wenn ich irgendwie VPNs nutzen würde. Das zweite ist, in diesen Großstädten und in China hat man immer so einen sehr, sehr hohen Durchlauf an Bekannten. Also man lernt Leute kennen und die ziehen dann nach 2 Jahren wieder aus China raus. Ja, weil es ganz wenige gibt in dieser Expat-Blase, die wirklich 10, 20, 30 Jahre bleiben. Und die meisten sind nach ein paar Jahren wieder weg und es führt halt auch dazu, dass du viele Leute kennenlernst, dich sehr gut mit ihnen anfreundest und die dann eben nach einem halben Jahr wieder wegziehen, was dann immer traurig ist. Und in Deutschland ist das natürlich anders. Und der dritte Punkt vielleicht auch einfach mal, ist sehr schön, dass wir so viel Natur haben in Deutschland. Ja, also ich bin ja in einer halben Stunde stehe ich im schönsten Wald oder an einem See. Und in Shanghai, ich war nie so ein Naturbursche, ja, aber ich fange an, es zu vermissen, ja, nach anderthalb Jahren, wo du wirklich eigentlich nur im Betondschungel dich bewegst, und es nicht so wirklich die Möglichkeit gibt, mal rauszukommen, außer man setzt sich ins Flugzeug und fliegt halt nach Thailand, ja, oder irgendwie nach Hainan, das hier sind natürlich sehr angenehm.
Du hast es ja eben schon angesprochen, das Internet ist strikt reglementiert und es gibt ja auch dieses chinesische Scoring-System. Das heißt, man bekommt da teilweise dann auch Minuspunkte und kann dann unter Umständen nicht mehr fliegen oder nicht mehr Bahn fahren. Wie nimmst du das wahr als Deutscher?
Ja, also grundsätzlich gibt es da ja zwei Richtungen. Das eine ist ein Scoring-System fürs Individuum und das andere ist ein Scoring-System für Firmen. Und grundsätzlich lässt sich sagen, das Scoring-System für das Individuum ist sehr viel weniger fortgeschritten als das für Firmen. Ja, also für Firmen ist es so, dass das zum Beispiel jetzt während Covid ganz stark genutzt wurde, dass man da Anreize gesetzt hat für diese Firmen, sich Covid-konform zu verhalten. Ja, das heißt, was weiß ich, irgendwie Tests regelmäßig gemacht werden oder alles desinfiziert ist und so weiter, ja. Und das hat ihnen dann eben extra Punkte gegeben. Was die Kommunistische Partei auch ganz schön machen kann, ist so diesen SMI, also Small to Mid-Sized Enterprises, diesen Sektor zu stärken. Das ist ja auch ein großes Ziel von denen, sowas Ähnliches wie den deutschen Mittelstand zu schaffen, ja, wo du diese starken kleineren und mittelständischen Unternehmen hast. Da kannst du natürlich auch Incentive-Systeme schaffen, wo dann eben so SMEs bei der Kreditvergabe begünstigt werden, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen und so weiter, ja. Und vielleicht noch ein Punkt, also auf Firmenseite, dieses Scoring-System ist da tatsächlich schon ganz gut vertreten, vor allem in Industrien wie Healthcare und Real Estate oder so der ganze Transportsektor, da ist das schon weiter vorangeschritten. Aber auf Individuumsseite ist das Ganze noch nicht zentralisiert genug. Mhm. Also wenn ich darüber lese, dann lese ich da immer, dass diese Daten, die die abfragen müssten, noch einfach nicht zentralisiert genug sind. Mhm. Und so insofern gibt es da viele Pilotprojekte, ja, in der einen Stadt und in der anderen Stadt, aber die wurden noch nie so richtig zusammengeführt. Okay. Und es ist auch so, dass also ich da jetzt als Individuum relativ wenig von mitbekommen habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass in Shanghai, dass da dieses Pilotprojekt noch nicht gibt. Aber ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern, oder es wird sich bestimmt noch herausstellen in den nächsten Jahren, ob das überhaupt praktikabel ist und ob das dann wirklich zu so einer Dystopie führt, wie sie oft von westlichen Medien herbeigeführt wird, ja, oder ob das dann am Ende doch alles halb so schlimm ist.
Jetzt hast du gesagt, die Kommunistische Partei möchte den Mittelstand stärken. Jetzt war es ja in den vergangenen Monaten so, dass die chinesische Regierung verstärkt Eingriffe bei den großen Unternehmen gemacht hat in der Wirtschaft. Egal, ob man jetzt Alibaba nimmt, Didi, Tencent oder eben die Bildungsbranche, die ja extrem darunter leidet. Alle großen Unternehmen leiden stark darunter. Wie wird das in China wahrgenommen?
Also ich glaube, es gibt da auch wieder zwei Seiten. Ja, also auf der einen Seite können viele meiner chinesischen Kollegen vielen Maßnahmen Positives abgewinnen. Ja, also zum Beispiel diese Tech-Branche, das wird schon sehr stark unterstützt, genauso wie es ja auch in Amerika diese Diskussionen gibt. Ja, sollen wir irgendwie Facebook die Macht beschneiden und so weiter? Gibt es diese Diskussionen auch in China? Mit dem Unterschied, dass da dann eben von einem Tag auf den anderen irgendwie per Gesetzgebung diese Machtbeschneidung vorgenommen werden kann und in Amerika das natürlich erstmal durch sämtliche Gremien muss. Das würde ich sagen, ist etwas, wo viele meiner Kollegen, chinesischen Kollegen, sich einig sind. Das finden sie gar nicht so schlecht. Mhm. Auch natürlich, dass Rechte von so Gig-Workern, kann man es vielleicht zusammenfassen, gestärkt werden sollen, dass Händler auf Plattformen wie Alibaba weniger Druck bekommen sollen. Das war teilweise schon sehr rabiat, ja. Wie diese Plattformen eben versucht haben, einen Händler an sich zu binden und ihm dann und ihn quasi Exklusivität aufzudrängen. Das sind alles Sachen, die begrüßt werden. Auf der anderen Seite beobachte ich vor allem bei jungen Gründern, chinesischen Gründern, dass das so ein bisschen zu Unmut führt. Denn du siehst ja eigentlich, dass diese Leitbilder, diese Vorbilder, die du hast, ja, die Riesenunternehmen gebaut haben, Riesen Marktkapitalisierung geschaffen haben und damit wahrscheinlich auch irgendwo einen Wert für die Bevölkerung, dass die ganz einfach in ihrer Macht eingeschränkt werden können. Ja? Dass denen eigentlich von einem Tag auf den anderen gesagt werden kann, hier, du musst dich ein bisschen an unsere Regeln halten, die wir jetzt aufstellen.
Ja.
Und insofern, ja, wo du in den USA natürlich junge Kinder hast, die jetzt vielleicht davon träumen, der nächste Elon Musk zu werden, hast du natürlich auch Kinder in China, die träumen, der nächste Jack Ma zu werden. Wenn der dann aber plötzlich irgendwie ein paar Wochen von der Bildfläche verschwindet, dann ist der Drang vielleicht nicht mehr ganz so hoch, das zu emulieren.
Ja, aber also gerade jetzt hier in Europa, da stellt man sich natürlich schon die Frage, was das Ganze soll. Also die letzte Meldung war ja, dass Tencent dazu gezwungen wird, mehr oder weniger, dass die Kinder dann nur noch wenige Stunden in der Woche spielen dürfen mit den ganzen Handy-Games oder mit anderen Games. Und das ist natürlich schon ein immenser Eingriff, ne?
Ja, durchaus. Also was ich aber sagen würde, ist, dass die Kommunistische Partei da so eine Strategie des qualitativen Wachstums verfolgt. Mhm. Also die haben sich wahrscheinlich zusammengesetzt und haben sich gefragt, wie viel Mehrwert schafft das eigentlich, dass irgendwie Tencent Music so groß ist, ja, oder dass wir Douyin, also TikTok haben, ja. Mhm. Wie viel Mehrwert schafft das für die Bevölkerung und wie viel Mehrwert schafft das auch für uns als Land, als aufstrebendes Land, das eben einen gewissen Einfluss in der Welt haben möchte.
Ja.
Und da ist so allgemeine Übereinkunft darüber, dass eben so eine quasi auch eine starke Hardware-Branche, so wie das in Deutschland ja zum Beispiel auch der Fall ist, ja, das ist eine starke Industrie in dem Bereich, dass das so das Backbone der Wirtschaft sein sollte, worauf man dann eben andere Sachen, ja, irgendwie AI, Quantum Computing und so weiter aufbaut. Und da eben zur, ja, also als Weltmarktführer sich positioniert. Und ich glaube, so das allgemeine Sentiment ist, wir wollen weniger quantitativ einfach in alle Richtungen wachsen, sondern wir würden gerne versuchen, unsere Ressourcen so zu bündeln, dass die Leute in China an Sachen arbeiten, von denen wir glauben, dass sie das Land am weitesten bringen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das, also schneiden die sich damit im Endeffekt ins eigene Fleisch oder nicht? Das ist so wie mit der Ein-Kinder-Politik. Das kann man dann auch erst nach vielen Jahren absehen. Und bei der Sache, bei dieser Entscheidung war es halt jetzt so, dass das natürlich jetzt im Nachhinein war das keine gute Entscheidung, diese One-Child-Policy. Ich denke, das wird man bei dem jetzt auch ganz ähnlich beobachten. Und war das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht, dass da der Staat jetzt stärker eingreift und eben dieses Wachstum in verschiedene Segmente forciert und in anderen Segmenten abbremst.
Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Kevin. Vergangene Woche ist ein neues Video mit Professor Dr. Hartmut Walz online gegangen. Im Interview geht es um das immer wieder heiß diskutierte Thema Nachhaltigkeit. Ist das nur alles Greenwashing oder steckt da wirklich Nachhaltigkeit dahinter? Wir hören mal kurz rein.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, funktioniert dieses nachhaltige Investieren eigentlich auf den globalen Märkten oder ist es tatsächlich so ein In-die-Tasche-Lügen?
Also ehrlich gesagt habe ich die ganz große Sorge, dass es ein sich-in-die-Tasche-Lügen ist, weil wir würden ja alle gerne nachhaltig sein. Ich möchte das auch. Also ich habe ein völlig grünes Herz. Gleichwohl ist die Frage, ob das was bringt, wenn ich auf globalen Finanzmärkten nachhaltig investiere. Denn wir haben ja diese Ausgleichsmechanismen auf den Finanzmärkten. Das heißt, das ist so ein bisschen wie bei dem Bild der kommunizierenden Röhren. Also wenn ich jetzt drei Reagenzgläser habe, die unten verbunden sind, und wenn ich als nachhaltiger Investor auf der einen Seite Flüssigkeit reingieße, ja, weil ich eben nachhaltige Unternehmen mit Finanzierungsmitteln versorgen will, dann gleicht sich das eben unten durch diese Verbindung zwischen den Röhren aus und die Flüssigkeit verteilt sich auf allen. Ich sage das Gleiche nochmal in anderen Worten. Sie und ich investieren vielleicht nachhaltig. Dadurch sinken die Finanzierungskosten nachhaltiger Unternehmen, damit auch die Rendite. Und sofort geht eben das renditesuchende Kapital eben auf die nicht nachhaltigen. Und dann gibt es die Manager von Sündenfonds oder auch die Manager von anderen Fonds, die ihre Managementleistung durch eine Überrendite nachweisen wollen. Und die greifen dann gerade eben bei den nicht nachhaltigen Unternehmen zu. Und dadurch wird das Ganze wieder konterkariert, also kaputt gemacht. Ich habe große, große Sorge, ob da gut gemeint auch wirklich gut gemacht ist.
Wenn du dir das ganze Gespräch anschauen möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net/YouTube. Das Video habe ich auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Das Thema kommt ja immer wieder auch in den Podcast-Interviews vor, weshalb ich es unbedingt auch nochmal für ein Video diskutieren wollte. Und das Ergebnis, das hörst du im Interview mit Professor Dr. Hartmut Walz. Und damit gehen wir jetzt zurück zum Gespräch mit Kevin. Ich habe ja eben das Thema Bildung auch schon angesprochen. Da ist es ja so, dass man die Bildungsanbieter, die für viel Geld Bildung anbieten, dass man die ja verallgemeinern möchte, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden und so China dann als Land dann auch weiter voranbringt. Hat das auch damit was zu tun?
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also da will ich mir keinen Kommentar erlauben. Ich weiß, dass bei den Nachhilfeinstituten, dass das teilweise schon ein bisschen, ich meine, da wurden ja auch Milliarden an Marktkapitalisierung vernichtet, als da gesagt wurde, dass die jetzt teilweise Non-Profit sein müssen und so weiter. Mhm. Da weiß ich, dass das schon teilweise relativ stark gewuchert ist und quasi Überhand genommen hat, ja, und ich glaube dann auch nicht mehr so ganz konform war mit dieser Idee, jedem Bildung zu ermöglichen zu einem erschwinglichen Preis, ja, sondern dass dann eben doch die Leute, die das Geld hatten, in diese Zusatzausbildung zu investieren, eben ganz starken Vorteil hatten in gewissen Tests, die dann irgendwo über deine Zukunft entscheiden, ja, wenn du dann eben den entsprechenden Geldbeutel hattest, ja.
Wie würdest du denn jetzt generell so die wirtschaftliche Entwicklung von China in den kommenden 10 Jahren einschätzen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich erstmal bleibt sich China diesem autoritären Kapitalismus treu. Mhm. Also ich glaube, die kommunistische Partei ist schon relativ clever in dem, was sie macht. Nicht umsonst haben sie ja jetzt in den letzten Jahrzehnten hunderte von Millionen Leute irgendwie aus der Unterschicht in die Mittelschicht gezogen. Mhm. Und die haben schon auch gemerkt, dass dieser Marktmechanismus, ja, oder Kapitalismus, den sie dann da angewendet haben in vielen Bereichen, dass das der richtige Weg ist, ja, und so klassischer Kommunismus vielleicht nicht so richtig funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Insofern grundsätzlich bin ich positiv gestimmt, was auch so die Märkte anbelangt. Ja, also ich glaube, irgendwo wird China relevant bleiben, ja, ob sie jetzt irgendwie die Nummer 1 werden oder Nummer 2 sind oder sonst wie, ich glaube, die bleiben relevant. Die werden sicherlich ein Problem bekommen mit ihrem Bevölkerungsrückgang, weil es ja ganz viele Folgen nach sich zieht. Aber das wird wahrscheinlich nochmal unangenehm in den nächsten Jahrzehnten. Also ich glaube zum Beispiel nicht dran, ja, jetzt manch einer stellt ja schon die These auf, die machen jetzt komplett, dass der Staat da jetzt komplett alles kontrollieren wird und Marktwirtschaft dann nicht mehr funktioniert und die sich von in den Finanzmärkten abschotten und so weiter, ja, da dann glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es weiterhin ab und zu Eingriffe geben, wie die wir jetzt sehen, regulatorische Eingriffe, die gab es ja auch schon die letzten 20 Jahre immer, ja. Also, ja. Da platzt dann halt immer mal eine Bombe, dann ist der Markt schockiert und die Equity-Preise gehen runter, aber dann erholt sich das auch wieder. Und gibt weiterhin in ganz vielen Industrien Opportunities für Institutionelle, ja, aber natürlich auch Privatanleger, dann von diesem Wachstum zu profitieren.
Mhm. Neben deinem Job machst du ja sehr, sehr viel. Also ich habe gesehen, du bist Mentor beim German Accelerator, du bist Gastdozent an der Universität und du hast auch ein eigenes Startup gegründet mit deinem Co-Gründer Lasse Radke. Und zwar ist das ein Startup namens Chinese Alpha. Was steckt denn da dahinter?
Ja, Chinese Alpha ist eine Plattform, die wir gegründet haben, um dem Durchschnittsprivatinvestor im Ausland, also außerhalb Chinas, ein bisschen mehr Einblicke in den chinesischen Markt zu bieten. Ja, also uns ist selbst aufgefallen, dass wenn man so nach vor allem Small- und Mid-Cap-Aktien in China sucht, dass es da relativ wenig Research zu gibt. Was sehr, sehr mühsam ist, sich da die Meinungen zusammenzuziehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen damit an, solche Aktienanalysen zu publizieren. Die beinhalten immer qualitative und quantitative Analysen, ja, in der wir uns dann genau anschauen, wie ist das Business Model von der entsprechenden Aktie, also von dem Unternehmen, und wie sind die aufgestellt, und dann eben auch mit einer ganz konkreten Bewertung unsererseits, ob wir glauben, die Aktie ist über- oder unterbewertet. Und genau.
Ja, und das machst du aber nicht alleine mit Lasse zusammen, sondern ihr habt, glaube ich, ein internationales Team und macht das Ganze auf Englisch, ne?
Genau, ja. Also wir haben ein kleines Team, da sind auch Ex-Investmentbanker, Morgan Stanley, JP Morgan dabei, die dann eben an diesen Analysen arbeiten. Das ist immer ein sehr kollaborativer Prozess, in dem auch mehrere Augen auf diese Analysen schauen und wir Diskussionen haben intern, ob wir jetzt glauben, die Bewertung ist gerechtfertigt oder nicht. Und am Ende des Prozesses steht dann eben eine Kauf-, Verkauf- oder Hold-Empfehlung für diese Equities in China.
Und wie wollt ihr damit Geld verdienen?
Ja, es gibt, also es ist ein ganz simples Model. Wenn man jetzt auf unsere Website geht, chinesealpha.com, dann hast du da den Großteil der Analysen ist kostenlos einsehbar. Ja, also die kann man sich durchlesen und kann sich da interessante chinesische Aktienwerte raussuchen. Aber einige sind auch einfach nicht einsehbar, sondern so Premium-Beiträge. Und um die dann lesen zu können, muss man einen Premium-Beitrag zahlen monatlich. Das ist relativ erschwinglich. Und kriegt dann eben noch den einen oder anderen Vorteil, ja? Also kriegt diese Analysen dann auch im Hörformat, ist Teil so einer kleinen Telegram-Gruppe, in der wir dann auch ein bisschen tiefer diskutieren und Fragen beantworten und so weiter.
Also man hat es ja in den letzten Monaten gemerkt, der chinesische Markt ist jetzt für mich persönlich sehr unkalkulierbar. Das heißt, da gibt es Risiken, die kann ich überhaupt nicht einschätzen als Deutscher jetzt in Europa. Du hast da natürlich den Vorteil, du lebst in China, du bekommst da viel, viel mehr mit. Aber ist euer Geschäftsmodell durch die Restriktionen nicht zum Teil kaputt gegangen?
Ja, ich glaube, sogar im Gegenteil, ja. Okay. Je mehr Restriktionen es gibt in so einem Markt, der von den Fundamentals eigentlich relativ interessant ist und weiterhin stark wächst, desto mehr brauchst du Spieler wie uns, die versuchen eben diese Mauer einzuschlagen, ja, oder so kleine Löcher in diese Mauer zu hauen und damit dann eben der Privatanleger da durchlunsen kann. Und so haben wir das jetzt auch wahrgenommen. Also das Interesse am chinesischen Markt ist durchaus noch da, aber die Verunsicherung ist eben sehr, sehr groß. Und wenn wir da mit unseren Analysen ein bisschen beitragen können, diese Unsicherung zu lösen, wir gehen dann natürlich auch auf solche Aspekte ein. Ja? Also wir geben dann durchaus auch unsere Meinung dazu ab, ob wir denken, dass ein Bereich, der irgendwie in Zukunft stark reguliert wird oder nicht, was da die Risiken und Downsides sind, und hoffen da eben unseren Beitrag zu leisten.
Jetzt ist es aber nicht nur so, dass die Restriktionen für schwankende Kurse sorgen, sondern man hat eben als Nicht-Chinese auch das Problem, dass man nicht auf die normalen Stammaktien zugreifen kann, sondern da muss man dann auf entweder ADRs in den USA zurückgreifen oder man hat diese komischen VEE-Strukturen oder hat andere Aktien. Wie ist es denn bei den Expats in China? Habt ihr da Vorteile oder müsst ihr auch auf solche Strukturen da zurückgreifen?
Also es gibt ein Programm, für das man sich eintragen kann. Das ist so für Qualified Foreign Investors, Darüber kann man sich dann mit einigen Formularen, die man ausfüllen muss, und wenn man einige Voraussetzungen erfüllt, ja, also ein fester Wohnsitz dort und ein gewisser Job und so weiter, kann man dann tatsächlich A-Shares erwerben. Ich persönlich habe das nie irgendwie für nötig empfunden. Die meisten Aktien, die ich interessant finde, sind eben A-Shares, also irgendwie Hongkong listed. Okay. Oder eben über die Nasdaq handelbar oder New York Stock Exchange und so weiter. Insofern, ich persönlich mache das gar nicht, aber es gibt, ich glaube, seit 2019 oder 2018 gibt es die Möglichkeit.
Und jetzt gerade bei den mittelständischen Unternehmen, da sind die Strukturen dann genauso oder kann ich da problemlos in Hongkong handeln? Also da habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ja, nee, das also da müssen wir auch als Chinese Alpha Team immer suchen, gibt es da eigentlich für den Normalinvestor, der jetzt im irgendwie, sagen wir mal, in Deutschland sitzt und grundsätzlich Interesse hat am chinesischen Markt, gibt es da überhaupt die Möglichkeit zu investieren? Ja, und viele dieser kleinen Werte, ja, und da gibt es dann den Star Market, das ist so Technologiewerte, sehr, sehr kleine Marktkapitalisierung haben die dann oft. Da gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, für den Otto-Normalverbraucher rein zu investieren. Also da müssen wir dann auch schon immer Research betreiben, um zu schauen, was sind denn jetzt Werte, die interessant sind, die eben gelistet sind in einer Art und Weise, sodass sie für den Menschen außerhalb Chinas investierbar sind und gleichzeitig aber irgendwie in der Nische sind und noch nicht so richtig auf dem Schirm von den großen Investmentbanken zum Beispiel, die dann massenhaft Equity Research Reports darüber publizieren.
Aber diese kleinen und mittleren Unternehmen sind natürlich auch deutlich riskanter, als wenn man jetzt diese großen Unternehmen aus China nimmt, wie Alibaba, BYD, Tencent und Co.
Absolut, ja. Also das sind viel High-Beta-Stocks. Ja. Das heißt, wenn da der Markt ein bisschen schwankt, dann gehen die gleich stark hoch oder stark runter. Und ich würde auch keinem empfehlen, da jetzt irgendwie sein Portfolio nur auf Basis von chinesischen Aktien
das sowieso aufzubauen, nicht.
Ja, sondern da sollte man anständig diversifizieren und dann eben das so ja irgendwie beimischen nach eigenem Risikobedarf.
Ja, absolut. Habt ihr euch jetzt Ziele gesetzt, was ihr erreichen wollt mit Chinese Alpha in den kommenden Jahren?
Also wir wollen einfach stark die Reichweite skalieren, haben uns natürlich intern auch Umsatzziele gesetzt und wollen dann schauen, wie wir in Zukunft auch auf B2B-Seite mit Unternehmen zusammenarbeiten können. Ja, also wir waren jetzt schon mit der ein oder anderen Investmentbank in Kontakt, die angefragt hat, ob wir denn da supporten können bei manchen Equity-Research-Tätigkeiten. Und das wollen wir in Zukunft dann eben neben der Arbeit mit dem Retail-Investor, also dem Privatanleger, wollen wir schauen, was da noch für Möglichkeiten für uns bestehen.
Und dein Arbeitgeber ist ja auch Sponsor, glaube ich, von Chinese Alpha, oder?
Genau, also wir haben das Ganze ursprünglich mit Exnode ausgegründet. Anfangs war da auch ganz viel Infrastruktur von Exnode da, ja, also die haben so uns mit den ersten Schritten geholfen. Und natürlich auch anfänglich mit der Reichweite und auch einfach mit der Tatsache, dass da ein anständiges Unternehmen dahinter steht, wo irgendwie ja 50 Leute für arbeiten und man da eben dann nicht nur so 2-3 Leute sind, die keiner kennt und Aktientipps geben.
Ja. Und würdest du sagen, es gibt abseits von den Trends, die wir in Europa mitbekommen, also beispielsweise E-Autos und Co., gibt es denn noch weitere spannende Trends in China, wo wir in Europa gar nichts mitbekommen?
Ich glaube schon relativ viele. Ja. Also einer, der jetzt mir in die Gedanken kommt, ist Design. Ja. Also ich merke jetzt immer mehr in Gesprächen mit Leuten, sei es jetzt aus der Automotive-Branche, sei es bei irgendwelchen FMCG-Companies oder SMCG-Companies, dass das Thema Design immer wichtiger wird. Ja, und China hat vielleicht als Kontext natürlich den Anspruch, erhebt den Anspruch, irgendwie ganz oben mitzuspielen und als Weltmacht sich zu etablieren. Das geht aber nur, wenn man auch Design sehr gut kann. Also wenn wir uns anschauen, in den USA zum Beispiel Apple, ja, Das sind ja riesen Design-Capabilities, die da dahinter stecken.
Ja.
Und in China ist dieses ganze Thema einfach noch extrem verkümmert. Deswegen bekomme ich jetzt sehr viel mit, dass da arbeiten wir auch als Exnode dran, dass wir verschiedene Design-Schools, ja, zum Beispiel die Parsons School of Fashion and Design, so quasi die Design- und Fashion-Schule aus Amerika, dass die in den chinesischen Markt dringt. Ja, die haben auch erkannt, dass da immer mehr Bedarf ist für gute Designer zum Beispiel. Dass die da immer aktiver werden. Ich glaube, Design ist tatsächlich so ein Aspekt, der in der chinesischen Wirtschaft einfach noch einen höheren Stellenwert einnehmen wird. Da sind dann auch Companies wie NIO, ja, diese auch Electrical Vehicle Company, ja, sehr dahinter, sich damit zu assoziieren. Und ich glaube, wahrscheinlich auch als Privatanleger, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, was sind da Companies, die von diesem Trend profitieren könnten, kann man sich eben seine eigene Investmentstrategie zusammenlegen. Und dann vielleicht auch noch ein Punkt neben Design. Dieses ganze Thema Nachhaltigkeit wird, glaube ich, auch noch unterschätzt. Ich habe letztens mit einem Kollegen von KKR, dem Private Equity Fund, gesprochen. Und der hat mir erzählt, ja, auch im Kontext mit China, in wirklich jedem Meeting, was die haben, sei es jetzt mit LPs, sei es jetzt mit Portfolio-Companies, ist das Thema ESG und Nachhaltigkeit, Sustainability auf dem Tisch. Mhm. Ja, und das wird wirklich stark diskutiert. Die LPs drücken da ganz stark drauf, dass sie Nachhaltigkeit wollen. Und in China ist durchaus jetzt langsam Bewusstsein dafür da. Insofern, ich glaube, das wird in so einem großen Markt, wie China es eben ist, auch noch die ein oder andere Schockwelle hervorrufen.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Aktien gesprochen. Seit wann beschäftigst du dich denn persönlich mit dem Thema Geldanlage?
Ich persönlich so seitdem ich 2021 bin. Ja? Mhm. Und dann auch ganz klassisch ETFs. Ich habe dann irgendwann später mal euren Podcast entdeckt. Von dir und dem Finanzvisier und habe dann glücklicherweise festgestellt, dass ich die richtige Strategie gefahren bin, ja, erstmal ganz stumpf in ETFs zu investieren.
Ja.
Und genau, da muss ich so 2021 gewesen sein.
Okay, finde ich interessant, dass du dich gerade mit ETFs beschäftigst, aber dich mit Aktienanalysen beruflich auseinandersetzt.
Ja, absolut. Aber es ist natürlich auch nicht mehr so, dass, also jetzt ist meine Asset-Allokation, sieht jetzt ein bisschen anders aus.
Wie sieht die denn abseits der ETFs aus?
Also die ETFs, würde ich sagen, nehmen irgendwie so 30% ein. Ich habe dann weitere, wahrscheinlich so ungefähr 20% in Angel Investments oder versucht, da ich da immer so bei 20% bin. Das heißt, das ist natürlich etwas, was auch ganz außergewöhnlich ist. Ja, also da schreibe ich Privattickets für junge Startups, die eben Wagniskapital brauchen. Manchmal tue ich das alleine und manchmal im Verbund mit anderen Angel-Investoren und dann investiert man so zusammen in so eine SPV, so ein Special Purpose Vehicle und dieses SPV investiert dann in die Company. Das sind so 20% und dann so würde ich sagen 5% sind High-Beta-Stocks, ja, also auch viele solche chinesischen Werte, wo man einfach sagen muss, das ist ein hohes Risiko. Ich würde sagen, ungefähr 15% sind Cash gerade, also ein relativ hoher Anteil. Und dann der Rest, und das schwankt extrem stark, und das sind dann aber so an die 30%, ist Krypto.
Okay. Ja. Das ist also das Thema, wo du die meiste Zukunftsperspektive siehst.
Genau, da bin ich aber auch sehr, sehr risikofreudig. Ja? Also ich habe mir irgendwann überlegt, wo hast du denn jetzt potenziell große Upside? Und was würde passieren, wenn das jetzt alles auf Null geht? Und ich habe dann den Entschluss für mich gefasst, in die ein oder anderen Kryptos reinzugehen und da auch ein bisschen mehr Geld zu allokieren. Hier und da auch so, dass man staken kann, also dass man dann eben auch nebenbei Dividenden sich da rausholen kann. Und wir werden schauen in Zukunft, wie die Wette aufgeht, ja.
Aber gerade mit den Startup-Investments ist es natürlich auch eine sehr riskante Asset-Allocation, würde ich sagen.
Absolut. Also ich habe bestimmt 50% ja, Krypto und Angel Investments sehr, sehr riskant allokiert. Mhm. Ich bin aber auch einfach noch zu jung. Ja? Also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich damit zu viel Risiko fahre, sondern ganz im Gegenteil. Also wo ich Upside sehe, und da mache ich natürlich auch meine Research und bilde ich mir meine Meinung, aber da will ich dann auch mit voller Kraft reingehen. Natürlich habe ich aber auch, also ich meine, dadurch, dass ich irgendwie 30% in ETFs habe und dann auch noch ein bisschen Cash horte, um irgendwie in spannende Opportunities reingehen zu können, ist jetzt nicht so, dass ich dann morgen, wenn der Kryptomarkt crasht, hier aus der Wohnung ausziehen müsste, ja.
Okay. Und bei deinen Angel-Investments investierst du da in deutsche Unternehmen oder kannst du auch in China da investieren?
Das ist extrem gemischt. Ja? Also tatsächlich China, Europa, USA. Das war ja vor Corona war das noch undenkbar, dass man in ein Unternehmen investiert, ohne mal dem Gründer persönlich die Hand geschüttelt zu haben. Heutzutage ist das überhaupt kein Problem mehr.
Okay. Und wie kommt man an solche Gelegenheiten ran? Weil die fallen ja nicht vom Himmel.
Ja, genau. Das ist das sogenannte Dealflow, den man sich da versucht aufzubauen. Bei mir kommt er durch unterschiedliche Channel. Das eine sind Syndikate. Mhm. Das sind also Zusammenschlüsse von Angel-Investoren. Und da bin ich bestimmt in 30, 40 Syndikaten, denen dann eben täglich ja irgendwelche Deals per Mailverteiler rumgeschickt werden für die Syndikatsmitglieder. Und das andere ist proprietärer Dealflow. Das heißt, das sind dann einfach Leute, die mir auf LinkedIn über E-Mail ihre Pitch-Decks zuschicken. Das ist natürlich ungefiltert, ja. Insofern, da sind auch viele Decks dabei. Da würde ich wirklich niemals rein investieren. Wenn man gut durchfiltert, dann sind da auch sehr, sehr spannende Opportunities dabei.
Hm. Aber du kannst ja jetzt nicht mit 50 Euro reingehen, sondern das wird schon ein bisschen mehr sein, oder?
Genau, also als Ticket-Size muss man da schon, sag mal, mit 10.000 bis 25.000 rein. Und man sollte auch schauen, dass man da jetzt nicht nur in 3 Startups investiert, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die alle 3 hops gehen, sondern wirklich je mehr, desto besser. Und ich würde sagen, 10 ist das absolute Minimum und 20 wäre empfehlenswert.
Hm. Ja, ich hatte vor einem Jahr, hatte ich den Geschäftsführer oder einen der Geschäftsführer von APX, also von der Axel Springer Porsche Venture zu Gast, und der hat dann auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, und er hat eben auch gesagt, also die meisten gehen dann relativ schnell pleite, aber wenn nur einer dabei ist, der dann explodiert, dann hat sich das alles schon wieder gelohnt.
Ja, ja, also ganz, ganz grob, wenn du 10 Startups hast, dann werden wahrscheinlich 6 auf 0 gehen, ja?
Ja,
dann hast du wahrscheinlich 2, 3, die irgendwie 1x bis 2x returnen, ja, also die irgendwie, wo du wenigstens dein Geld wieder rausbekommst, oder sie haben sich verdoppelt, ja, irgendwie sowas. Moderater Erfolg könnte man es nennen. Und dann hast du hoffentlich 1 dabei, was dann eben 20x oder 30x ist, wo sich also dein Geld wirklich vervielfacht und somit natürlich auch den Rest des Fonds oder den Rest deiner persönlichen Investments wieder ins Plus zieht.
Und wie lange bleibt man da drin, so im Schnitt?
Ja, das ist schon eine lange Haltedauer. Also ich würde sagen, die ersten 4, 5 Jahre hat man nur Verluste. Ja, da muss man auch nervenstark sein, weil da kratzen dann eben die Startups ab, die es nicht schaffen. Und dann kann man hoffen, dass so in den ersten 8 Jahren, dass man da dann mal Erfolge sieht. Also man muss einen langen Atem haben. Ist jetzt nichts für Leute, die sagen, ich will da mein Geld extrem liquide haben und ich möchte jetzt schnelle Erfolge sehen.
Also ich würde schon sagen, du bist so ein absoluter Heavy-Metal-Anleger mit einem hohen Risikoanteil.
Ja, das kann man schon so sagen, ja. Das wird sich bestimmt auch noch ändern, ja. Ich meine, klar, wenn man irgendwie dann mit für Familie plant und irgendwo auch höhere Fixkosten hat, dann muss man da natürlich anders rangehen.
Ja, und bei den ETFs hast du da die ganz normale Mischung World und Emerging Markets oder hast du da auch spezielle chinesische Indizes?
Nee, da habe ich euer Rezept genommen, das ist World und Emerging Markets.
Okay. Und was hast du dir jetzt für Ziele gesetzt für die kommenden Jahre? Willst du noch länger in China bleiben oder planst du da dann irgendwann wieder womöglich noch woanders hinzugehen, vielleicht zurück nach Deutschland? Wie sind da deine Pläne?
Also ich möchte auf jeden Fall langfristig mit China Geschäfte machen. Ja, also ich glaube, ich wäre doof, wenn ich jetzt dieses Netzwerk, was ich mir da aufgebaut habe, nicht auch langfristig nutzen würde. Ich weiß nicht, ob ich für immer in China leben werde. Mhm. Ich glaube schon, dass mir langfristig in Europa sehr gut gefällt. Ich bin ein großer Fan von Europa, was wir da haben, diese kulturelle Vielfalt. Und natürlich mag ich auch Sachen wie Demokratie. Mhm. Deswegen schauen wir mal. Ja, aber ich werde sicherlich immer ein Ansprechpartner sein für Leute, die in China etwas bauen wollen, die mit China Business machen möchten. Und dann natürlich, ja, ich will gerne noch mehr investieren in Zukunft, auch noch in mehr Startups investieren und so weitestgehend in diesem Venture Capital Environment aktiv bleiben. Und vielleicht der dritte Wunsch wäre, oder die dritte Maßnahme, die ich angehe mittelfristig, ist noch ein paar Gründungen voranzutreiben, die auch so Moonshot-Potenzial haben, wie wir es so im Venture-Umfeld nennen. Ja, also dass das auch Sachen, dass diese Unternehmen, diese Gründungen auch wirklich sehr, sehr groß werden können, wenn die Sterne denn richtig stehen.
Also die Kategorie Einhorn.
Ganz genau, ja.
Okay. Ja, Kevin, dann würde ich sagen, dann machen wir zum Abschluss noch das Finanzrocker Word Shuffle.
Ja.
Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Shanghai.
Shanghai, extrem schnell, extrem aufregend und eine Hassliebe. Für mich.
Okay, aber dir macht es nach wie vor Spaß, dort zu wohnen oder würdest du gern dir noch andere chinesische Städte anschauen?
Nee, ich glaube, für mich ist Shanghai perfekt, denn Shanghai ist immer noch so die internationalste City in China. Mhm. Sie ist auch für Startups extrem attraktiv. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ja, aber wie gesagt, es ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich, also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dort alt zu werden. Ja, dafür sind mir da zu wenig Bäume, zu wenig Berge und Flüsse. Ja.
Okay. Der nächste Begriff ist Heimat.
Würde ich sagen, Polen, ja, kommt mir da ins Gedächtnis. Ich bin halber Pole. Okay. Und obwohl ich Deutschland extrem mag, meine Mama ist Polin, bin ich so ein bisschen gepolt. dass ich Polen so ein bisschen als Heimat in meinem Herzen habe.
Okay, planst du denn vielleicht irgendwann dort mal hinzuziehen?
Ja, durchaus. Also Polen ist auch so ein ganz interessanter Landehub für amerikanisches Wagniskapital, was seinen Weg nach Osteuropa sucht. Ja, die sehen dann Polen so als schönen Außenposten. Insofern, das hat durchaus auch seine Berechtigung. Da könnte ich mir auch vorstellen, mal zeitlang zu arbeiten.
Okay, der nächste Begriff ist Entrepreneurship.
The right way to go. Ich glaube, mehr Leute sollten gründen, mehr Leute sollten einfach mal dieses Risiko eingehen.
Ja.
Und ich hoffe auch, dass jetzt haben wir ja bald Wahlen. Ich hoffe auch, dass die Regierungen, die wir dann da haben werden, ist ja gerade sehr volatil, was sich da alles, was da alles für Prognosen gibt, dass die auch wirklich Gründern noch stärker unter die Hände greifen.
Ja. Jetzt komme ich zu einem Begriff, den erwähnst du auch häufiger auf deinem LinkedIn-Profil, nämlich Networking.
Ja, je früher, desto besser.
Aber das ist in China ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Das ist viel wichtiger als in Deutschland, oder?
Ja, absolut. Also dadurch, dass man eben diese indirekte Art der Kommunikation hat, ist Networking einfach wichtiger, weil es eine Lösung oder eine Maßnahme ist, um diese indirekte Kommunikation etwas abzubauen. Ja? Also ich rede natürlich mit meinen chinesischen Geschäftskontakten, die ich seit Jahren kenne, kann ich anders reden und direkter reden als mit ganz neuen Kontakten. Deswegen läuft da dann schon viel auch über Netzwerk.
Ja, und ich habe gelesen, da ist es ganz normal, dass man dann die WeChat-Kontakte auch austauscht.
Ja, genau. Also das ist sehr, sehr üblich. Das ist mir auch hier in Deutschland aufgefallen. Hier ist es natürlich ganz komisch. Ja, hier würde ich ja nicht nach der WhatsApp-Nummer von jemandem fragen, wenn ich ihn gerade mal eine Stunde lang kennengelernt habe. In China ist das wirklich gang und gäbe. Ja, nachdem man sich getroffen hat, sagt man hier, can I scan your WeChat code? Ja, dann scannt man sich kurz gegenseitig ab und ist dann eben, mit vielen Leuten schreibt man danach auch nicht mehr. Ja, aber hat dann eben doch die Möglichkeit, sich wieder miteinander in Kontakt zu setzen.
Ja, aber da fällt mir jetzt auf, also Tencent hat ja da noch viel, viel mehr Potenzial als beispielsweise Facebook mit WhatsApp, weil WeChat ist ja praktisch das Herzstück von allem, oder?
Ja, wobei du jetzt natürlich sagen könntest, andersherum, wenn Facebook und WhatsApp es schaffen, WhatsApp auch in so eine Mega-App umzuwandeln, dann ist da vielleicht auch noch Potenzial nach oben.
Aber ich sehe solche Sachen nicht nur positiv, sondern da gibt es dann teilweise wirklich auch Sachen, die man dann beanstanden sollte.
Ja, und ich sehe auch den Case, dass zum Beispiel die Trennung von persönlichen und beruflichen Kontakten manchmal ganz gesund ist. Ja? also ich bin da schon in China in einem Modus, wo das alles komplett sich miteinander vermischt. Und dann ist es halt auch schwierig, wenn man irgendwie dann abends um 10 Uhr abends nochmal sein WeChat öffnet und eigentlich möchte man nur die Nachricht von der Freundin lesen, dann hat man eben irgendwie noch 10 Geschäftskontakte, die einem irgendwas geschrieben haben. Alles, natürlich hat alles sein Pro und Contra.
Ja. Was hält denn so ein Heavy-Metal-Anleger wie du von Rockmusik? Das ist der nächste Begriff.
Ich mag Rockmusik sehr gern. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, da habe ich mir die Haare geglättet und habe ganz enge Hosen getragen. Das war allerdings noch zu Schulzeiten.
Okay.
Ich habe gerade so eine neue Band entdeckt, die ich ganz cool finde. Aber sonst höre ich auch sehr, sehr wild, ganz querbeet. Ja? Also da in meiner Playlist ist Rock. Da ist Techno, da ist sowas wie Nightcore, habe ich jetzt entdeckt, das ist so ganz schnelles Techno, Hip-Hop und so weiter. Die Band hier heißt Thousand Foot Crutch, finde ich extrem cool.
Okay, ist das eine amerikanische Band oder wo kommen die her?
Ja, ich glaube, das ist so eine amerikanische Rockband, die sind mir letztens hier recommended worden. Alternative Metal Band ist es, sorry, aus Kanada.
Aus Kanada, okay. Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht von gehört. Aber interessant. Ja. Was hört man denn in China so für Musik?
Ja, da merkst du natürlich schon den Einfluss, den kulturellen Einfluss Amerikas, den Amerika so auf den Rest der Welt hat. Ja, also da sind ganz viele amerikanische Rockstars, Popstars, werden auch in China verehrt, ja, von den verschiedenen Generationen. Aber es gibt durchaus auch den ein oder anderen chinesischen Rap-Star zum Beispiel, den ich mir auch durchaus anhören kann.
Okay. Der vorletzte Begriff ist jetzt kontaktloses Bezahlen.
Finde ich eine sehr schöne Innovation.
Und du bezahlst wahrscheinlich auch nur noch kontaktlos.
Ich versuche das wirklich, ich versuche da Teil des Changes in Deutschland zu sein, ja. Also ich habe hier dann immer mein Google Pay oder eben meine Kreditkarte dabei und natürlich werde ich so irgendwie, sagen wir mal, in 30-40% der Fälle abgewiesen. Und ich schreibe dann immer so sehr nette, aber bestimmte Google-Bewertungen, ja, wo ich dann den Leuten sage, ich fand das super, ja, sehr nettes Personal. Aber es wäre wirklich toll, wenn ihr auch Kreditkarten einführen könntet. Und ich hatte die schöne Erfahrung, dass da wirklich jetzt schon ein Laden geantwortet hat nach einer Woche, hat gesagt, ja, haben wir jetzt gemacht, kannst auch hier mit Kreditkarte zahlen.
Okay, aber zahlt man in China überhaupt noch mit Bargeld?
Nein, überhaupt nicht mehr. Also ich habe, da wirst du auch ganz komisch angeguckt, wenn da dein Bargeld rausholst und anfängst zu zählen. Das hat aber, wie gesagt, auch wieder zwei Seiten. Ja, also natürlich für jemanden wie mich, der jung ist und digital affin, ist das sehr, sehr angenehm. Für manche in der älteren Generation weiß ich, dass sie damit wirklich Probleme haben. Ja, und offiziell sind Läden, glaube ich, noch dazu verpflichtet, Bargeld anzunehmen. Ja, passiert jetzt nicht so oft, aber so hier und da sehe ich dann schon mal so alte Leute, ja, irgendwie 80 Jahre alt und der hat dann halt nur Bargeld dabei und hat dann da irgendwie eine Diskussion, ob sie sein Bargeld annehmen oder nicht.
Aber die chinesische Regierung kann dann natürlich auch viel besser kontrollieren, was mit dem Geld gemacht wird, ne?
Absolut, aber ich meine, also ich bin da Realist, ich bin in China absolut durchsichtig, ja. Also ich mache mir da keine Illusionen. Wenn jemand meine Daten haben will, dann hat er sie da auf jeden Fall, ist da sämtliche Transparenz gegeben.
Ja, aber das Thema Geldanlage machst du tatsächlich dann in Deutschland und nicht in China, oder?
Überwiegend, ja. Ja, also ich nutze zum Beispiel DEGIRO, das ist ja, glaube ich, ein niederländischer Broker, ja, genau. Nutze ich ganz viel.
Okay, und schließen möchte ich das Interview jetzt mit dem Begriff Glück.
Balance.
Okay, und du hast in China nach wie vor deine Balance.
Ich glaube, Balance ändert sich nach Alter. Und für mich ist Balance gerade wirklich irgendwie 80 Stunden die Woche zu arbeiten und meinen Träumen nachzurennen. Okay. Ich bin aber auch sehr realistisch und weiß das und hoffe auch, denke, das ist gesund, wenn sich das in einigen Jahren ändern wird, ja, und man langsam den Fokus ein bisschen auf andere Sachen shiftet. Insofern glaube ich, musst du zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben schauen, hast du diese Balance und bist du damit glücklich, wie du deine Zeit allokierst.
Das ist eine interessante Denkweise. Kevin, hab herzlichen Dank für das sehr interessante Interview und ich wünsche dir für deine Ziele, dass du sie erreichst und dass du noch eine ganze Menge mehr rausholen kannst aus deiner Zeit in China.
Ja, danke. Ich bin mir sicher, wir sind in Kontakt und wir werden uns gegenseitig updaten, wie wir unseren Träumen nachrennen. War mir eine Ehre, hier on zu sein.
Soweit das Interview mit Kevin Werner. Wir haben das Interview vor 2 Wochen aufgenommen, sodass wir leider nicht auf das Thema Evergrande eingehen konnten. Der kurz vor dem Kollaps stehende Immobilienkonzern beherrscht ja gerade die Aktienmärkte und natürlich auch die China-Nachrichten. So war das aber einfach zu aktuell und wir konnten es nicht in das Gespräch aufnehmen. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und dich das Thema China interessiert, empfehle ich dir wärmstens das Hören der Folge 96 mit meinem Hörer Gavin. Da geht es noch stärker um den Alltag in China. An dieser Stelle herzliche Grüße nach Peking zu Gavin, von dem ich weiß, dass er immer noch den Finanzrocker-Podcast in China hört. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch 2 Bewertungen. Und die erste Bewertung stammt von Flitty Flit und er schreibt: Super Finanzpodcast. Hey Daniel, ich höre deinen Podcast jetzt seit 2 Wochen und wollte mal Danke sagen. Du machst einen guten Job, finde ich. Keine Sendung von dir hat mich bis jetzt gelangweilt und ich ziehe für mich einen erheblichen Mehrwert aus deinen Folgen. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit meinen Finanzen selbst, aber bei dir lerne ich immer wieder was Neues. Oder du bringst mich auf neue Ideen, wie ich mein Geld anlegen könnte. Deine Auswahl an Gästen, die du in deiner Sendung hast, finde ich gut und abwechslungsreich. Weiter so, ich empfehle deinen Podcast mit gutem Gewissen weiter. Ja, herzlichen Dank für die tolle Bewertung und es freut mich natürlich, dass du den Podcast weiterempfiehlst, denn das ist tatsächlich die Methode, die am besten hilft, gerade gegen die Verlagskonkurrenz, die immer mehr kommt. Und ja, deswegen herzlichen Dank für die Empfehlung und die tolle Bewertung. Und die 2. Bewertung stammt von Testrülmonne. Das ist auch ein geiler Name. Er schreibt: Toller Podcast. Grundsätzlich ist das hier ein wirklich toller und lehrreicher Podcast zum Thema Finanzen. Das letzte Interview mit Herrn Köps von Vanguard war sehr interessant. Bin mir sicher, dass sich einige Carbonara-Fans von Air Finanzen über das Interview mit einem der Hüter des heiligen A1JX52 Grads gefreut haben. Auch ich habe vor lauter Freude beim Hören erstmal den Einkaufswagen umgeworfen. Ja, herzlichen Dank auch für deine Bewertung. Ich musste selber gucken, was Air Finanzen ist. Es ist Reddit Finanzen und Carbonara weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Angesprochenen wissen Bescheid. Und der A1JX52 ist natürlich der FTSE World. Das ist tatsächlich der heilige Vanguard Gral bei den ETFs. Ja, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung. Ja, und ich sage an dieser Stelle Dankeschön für das Anhören dieser Folge. Die nächste Folge gibt es jetzt wieder in 2 Wochen zu hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.